Hartelijk welkom bij de vierde aflevering van Vorstandssitzung, de podcast over het 125-jarig jubileum van de Bielefelder Philharmoniker.
Wir sind Katrin Adelmann, Konzertmeisterin.
Und Manuel Fiemann, Solotrompeter der Bielefelder Philharmoniker.
Und gleichzeitig Teil des Orchestervorstands.
In unserem Podcast möchten wir Ihnen einige Musikerinnen und Musiker der Bielefelder Philharmoniker vorstellen. Wir unterhalten uns über unseren Orchesteralltag, Persönliches und alles, was Sie immer schon mal über uns wissen wollten.
Unsere heutige Gästin ist die wahrscheinlich spannendste niederländische Holzbläserin, die wir bis jetzt hier jemals hatten. Sie ist seit 4 Jahren Mitglied des Orchesters und ist unsere Klarinettistin Astrid Dendas. Herzlich willkommen, Astrid. Schön, dass du zu uns hergefunden hast.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du da bist. Astrid, du kommst aus den Niederlanden.
Genau.
Wo genau kommst du her?
Ich komme gebürtig aus Friesland, aus Heerenveen heißt der Ort. Ist vielleicht für manche auch sehr bekannt vom Eislaufen, Eisschnelllaufen. Ist sozusagen die Sportstadt von den Niederlanden.
Oh, genau. Und hast du auch Eisschnelllauf gemacht?
Ich habe es mal angefangen. Ich war allerdings nicht so gut und habe dann auch aufgehört, weil ich Angst hatte, irgendwas zu brechen und weil die Musik mir dann doch wichtiger war.
Also war es so richtig Eiskunstlauf dann? Also
nein, eben nicht. Schnelllauf.
Eisschnelllauf. Ach, Schnelllauf, ah.
Genau. Eisschnelllauf, das, was man cool in den Olympic Games auch sieht.
Und das heißt, zu dem Zeitpunkt hast du schon Klarinette gespielt oder hast du gleichzeitig angefangen und geguckt, ob beides irgendwie interessant ist und dann fandst du Klarinette spielen toller?
Ja, ich weiß nicht so genau, wo ich anfangen soll, aber bei uns zu Hause war es auf jeden Fall sehr wichtig, dass meine Eltern es sehr unterstützt haben, dass wir sowohl einen Sport als auch ein Musikinstrument spielen lernen. Und somit musste ich halt auch irgendwie eine Sportart entscheiden. Aber ich war auch deutlich wesentlich besser in dem Musikalischen. Ich habe das auch, um ehrlich zu sein, nicht so richtig gemacht. Ich war halt im Schlittschuhverein, weil das ja auch irgendwie logisch war, ne? Das war bei uns nebenan, ist dieser riesen Eisstadion und alle sind da hingegangen aus der Schule und das lebt bei mir in der Heimat sehr. Deswegen war das halt logisch, dass ich da auch war. Aber weder Begeisterung noch Talent war vorhanden. Also.
Schade, ich finde, das klingt eigentlich so ein bisschen nach Pommes frites.
Pommes frites?
Ja. Mit Sauté-Sauce oder?
Juppie-Sauce.
Juppie-Sauce, ja, ja, das ist es. Ja. Ich finde, das klingt. Kennst du nicht Eisstadion? So sieht das für mich aus, dass man da so. Ist so eine Bude, da gibt es dann Pommes.
Pommes gab es ja auch, stimmt, ja.
Logisch. Na gut, auf jeden Fall hast du dann aber irgendwie Klarinette schon gespielt, beziehungsweise angefangen. Wie bist du denn dazu gekommen? Auch einfach, weil deine Eltern gesagt haben, such dir ein Instrument aus oder gab es da schon.
Also ich weiß nicht, wie es tatsächlich in Deutschland ist, aber wenn man in die Niederlande früher als Kind ein bisschen zu kämpfen hatte mit Asthma oder Atemwegprobleme, dann wurde vom Arzt kein Medikament verschrieben oder vielleicht auch, aber vor allen Dingen gesagt, sie sollen ein Blasinstrument auswählen.
Das ist ja cool. Wirklich?
Ja, wirklich, genau. Und weil es damals zu dem Zeitpunkt auch noch viele Blasorchester gab, da komme ich später dazu, heutzutage ist das leider anders, war das irgendwie logisch, dass ich dann mich für ein Blasinstrument entscheide. Und weil ich schon Peter und der Wolf kannte und auch die Katze mich immer sehr begeistert hat, so als Lieblingstier, war bei Tag der offenen Tür eigentlich klar, dass ich Klarinette spielen werde. Und ich denke noch oft so, dass es heutzutage eine Entscheidung ist, wovon man gar nicht gewusst hätte, dass das so viele Folgen hätte für die Zukunft, ne?
Ja.
Also
ja,
das ist eine Entscheidung, die bis heutzutage einfach alles irgendwie so gemacht hat, so wie es ist.
Und hättest du eventuell noch ein anderes Instrument gelernt? Also ich denke immer, ich wollte eigentlich Posaunist werden, aber die war halt zu groß. Hast du irgendwann gedacht, also sagen wir mal, hast du gezweifelt daran, ob du wirklich Klarinette wolltest oder bist du da völlig da absolut drin und sagst, nee, das ist schon genau richtig?
Das ist eine sehr spannende Frage und ich muss sagen, ich zweifle immer noch.
Okay.
Bis heute. Also ich zweifle ganz oft. Es gibt so viele tolle Instrumente und ich hätte eigentlich sehr gerne Cello gespielt, aber meine Mutter hat auch gesagt, so der Arzt, ne, der sagt halt, dass es besser ist, für dich ein Blasinstrument zu wählen. Das war dann auch so, das hat wirklich geholfen. Heutzutage denke ich mir oft, hätte ich Fagott gewählt oder ich habe Fagottunterricht noch gehabt auch und ich würde vielleicht ein Streichinstrument lernen. Ich bin nicht so verliebt in die Klarinette vielleicht, was man denken würde. Ich bin da sehr offen. Es ist halt ein Medium, wo ich mich gut ausdrücken kann und womit ich jetzt happy bin. Aber ich weiß nicht, ob ich es nochmal wählen würde. Aus verschiedenen Gründen. Also,
um das kurz einzuwerfen mit diesem, wenn man Asthma hat oder Lungenprobleme, so ist eigentlich eine ganze Brassband-Szene entstanden früher. Durch Bergbau. Die Bergbauleute hatten halt Staublungen. Und dadurch viel Probleme. Und damit die eben einen Ausgleich hatten, um das auszugleichen, sind Brassbands gegründet worden. Die sind ja alle in den Bergbau Bergbau, in den Bergbauen, wie auch immer man das nennt, sind jeweils Brassbands gegründet worden, damit die Leute alle ein Blasinstrument spielen können.
Wusste ich auch nicht.
Ja, ist interessant. Ich wusste das auch nicht, bevor ich irgendwann angefangen habe, Brassband zu spielen und die mir gesagt haben, daher kommt es. Und es hat sich natürlich ein bisschen weiterentwickelt. Gerade in Holland gibt es ja sehr viele Brassbands.
Was ist denn der Unterschied zwischen einer Brassband und einer Blaskapelle oder einer Big Band?
Eine Brassband ist nur Blechbläser. Das sind 30 Blechbläser. Und der Unterschied ist, du hast keine Trompeten, du hast nur Kornette, weil die weicher klingen. Du hast keine normalen F-Hörner, du hast S-Althörner, die spielen nach oben, sind auch anders gebaut, eher wie kleine Tenorhörner. Du hast Baritöner und du hast Euphonien, du hast Tuben und die einzigen sind die Posaunen. Das sind die einzigen, die man kennt eigentlich von normalen Blasorchestern. Und die Band ist so aufgebaut, dass sie wie ein U sitzt, damit niemand ins Publikum spielt. Alle sitzen wirklich ganz gerade wie ein U und spielen ineinander rein und ganz dicht beieinander. Dadurch entsteht eben ein sehr warmer Sound und ein sehr geschlossener Sound, gedeckt.
Ich glaube, ich war noch nie in einem Konzert von einer Brassband.
Das ist so wie Filmmusik, nur die geilen Stimmen.
Ganz toll ist das eigentlich. Ja.
Kommt auf die Liste.
Ja. Schlagzeuger sind noch dabei, eine Menge. So das ist halt alles dabei. Also.
Okay, aber das finde ich ja eigentlich auch nochmal ganz interessant. Du sagst beim Tag der offenen Tür, das war dann bei der Musikschule. Oder wie? Es gab sozusagen eine Musikschule bei dir im Ort und da gab es einen Tag der offenen Tür und man konnte hingehen und alles ausprobieren. Und dann hast du überlegt, Klarinette gefällt mir am besten.
Genau, also ich kann mich auch noch ziemlich gut daran erinnern. Das war eben in der Musikschule, lokale Musikschule, die es leider heutzutage auch nicht mehr in der Form gibt. Und das war ganz toll, da gab es alle Orchesterinstrumente, die man ausprobieren konnte. Und ich weiß auch noch, ich habe Flöte probiert, Oboe habe ich keinen Ton rausgekriegt, dann Trompete auch. Das hat mir viel zu viel gekitzelt. Das fand ich so unangenehm, das kann ich mir noch ganz gut erinnern. Und,
hört doch mal auf.
Ach so, ja, okay.
Es ist nicht so, als würden wir da hinten sitzen und immer so hihihi. Das hat andere Gründe.
Bei Klarinette gab es das auf jeden Fall nicht. Da habe ich einen Ton rausgekriegt und das hat irgendwie auch gepasst. Und meine Schwester hat auch schon Querflöte gespielt zu dem Zeitpunkt und meine Mutter fand es auch toll, dass ich dann vielleicht was anderes lerne.
Wie ist denn die Struktur? Bei uns ist es ja eigentlich so, dass man geht über, gut, als Blechbläser kann man über Posaunenchöre gehen, aber als Holzbläser wahrscheinlich Musikschule. Und dann vielleicht Blasorchester ist ja bei uns am meisten vertreten. Blasorchester ist bei euch ja auch viel. Also viele Komponisten alleine kommen schon aus Holland, die für Blasorchester schreiben. Das heißt, es muss wahrscheinlich Blasorchester geben bei euch, oder?
Ja, aber ich glaube sogar ein bisschen in eine andere Form. Bei uns heißt das Harmonieorchester. Und da sind quasi die Klarinetten wie die Geigen. Also wir haben dann Klarinetten, Saxophone, Querflöte, ein oder zwei Fagott, zwei Oboi, Kontrabass und ein bisschen Blech und Schlagzeug. Und das ist in diese Form, glaube ich, in Deutschland eher, ja, also, aber ein bisschen anders, oder?
Das ist doch Blasorchester,
nein, das ist
oder?
Schon
das
ziemlich
ist
genau
ziemlich
so.
Genau Blasorchester.
Also
wirklich?
Oft hast du keine Oboe und kein Fagott, weil die einfach nicht gibt, die machen was anderes. Also das ist eher schwierig zu bekommen mit den Blasorchestern, aber du hast es auch, dass du mit den Klarinetten, das sind ja dann immer so, wenn es gut läuft, sind das ja so 10 Klarinetten oder so, ne? Das, also so viel wie möglich, damit du halt praktisch die Geigen abbildest.
Ah, ich habe mal gehört, das gibt es hier nicht so in der Form, aber dann bestimmt.
Nein,
das ist glaube ich, ganz normal Blasorchester.
So okay, dann heißt es hier Blasorchester, bei uns heißt es Harmonieorchester.
Genau. Windorchester, sowas. Ne?
Ja, genau. Also in Holland ist es ganz gängig oder in den Niederlanden ist es ganz gängig, dass man damals in der Musikschule Unterricht bekommen hat, dann ziemlich schnell schon in der dritte Klarinette-Gruppe eingestiegen ist bei so einem Blasorchester und dann auch über den Verein halt ein Instrument geliehen hat. Ne? Das war für alle Win-Win. Die Kinder konnten spielen, die Eltern hatten weniger Kosten. Und so ist man halt reingekommen und man musste auch schnellstmöglich schon sehr gut vom Blatt spielen können. Und das ist so ein bisschen, wie es gegangen ist. Und ich weiß noch, das erste Mal, als ich bei einer Probe dabei war, da war ich mit meiner Mama und ich habe sie dann gefragt, läuft da ein CD mit? Wie funktioniert das? Ich fand das so toll. Und das war einfach irgendein Blasorchester. Aber das war so toll, dass ich das gehört habe und dachte, ja, das gefällt mir.
Ja, das ist irre, wenn man vom kleinen Blasorchester vielleicht, wo man nochmal so angefangen hat, in der Schule oder irgendwo, wo wirklich so ganz klein ist. Und man kommt dann irgendwann ins große Orchester vom Musikverein oder irgendwie und denkt so, boah, das klingt ja wirklich wie, also man denkt, es ist wie CD.
Ja.
Ne? Weil man wirklich so überrascht ist, dass es so gut klingen kann. Ne? Und wahrscheinlich heute wird man wieder denken, hei. Aber
vermutlich.
Genau, aber das ging mir auch so, dass ich weiß noch, als ich kam ins Großorchester, habe gedacht, boah, mir ist wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil ich dachte, das klingt wirklich wie Phantom der Oper.
Ja,
oder was?
Ja, genau. Das haben wir auch gespielt.
Gold, Phantom der Oper, Starlight Express und ja,
Pirates of the Caribbean.
Ja, das gab es damals noch nicht Zeit, aber hätten wir gespielt, wenn es es gegeben hätte.
Ja, das gibt es für Streicher nicht.
Bestimmt.
Mit was fängt ihr denn an?
Also ich habe an der örtlichen Musikschule angefangen und das war nach Suzuki-Methode. Und das heißt, man hat von Anfang an immer Gruppenunterricht auch. Also sowohl eine Stunde Einzelunterricht als auch eine Stunde Gruppenunterricht. Und das ist dann teilweise, also aus meiner heutigen Sicht ist es, glaube ich, ganz furchtbar, weil dann da 20 Geigen stehen und gleichzeitig irgendwelche Stücke sägen.
Die Suzuki-Methode musst du erklären. Das kennen die Leute nur vom Motorradfahren.
Genau.
Ist ja auch genau das, oder? Ja, genau. Ja. Kommt vom Motorradfahren. Komm. Alle 20 Motorräder hintereinander. Ja, klingt auch genauso. Ja, ja, genau. Ja, Suzuki-Methode ist, es war ein japanischer Geiger, der eine Methode entwickelt hat, die darauf beruht, dass man davon ausgeht, dass Kinder alles lernen wie eine Muttersprache, intuitiv, ohne dass man Noten lesen muss oder irgendwas theoretisch wissen muss. Und in der Regel ist es so vorgesehen, also wenn man das so richtig macht von Anfang an, dann lernt die Mutter mit. Also die Mutter fängt an, das Kind guckt der Mutter zu und lernt quasi hinterher. Also fängt ein bisschen später an und die lernen gemeinsam. Und da fangen die Kinder mit 1,5, 2, spätestens 3 fangen die an, Geige zu lernen. Das ist natürlich ein Alter, wo das nur geht mit Mutter, ne? Da kannst du nicht sagen, jetzt geh mal nach Hause und üb, sondern das ist immer gemeinsam mit der Mutter und funktioniert dann ganz anders intuitiv als das, was wir als Instrumentalunterricht kennen.
Interessant, das hat meine Mutter auch mit Trompete gelernt, aber ich glaube, die wusste nicht, dass das von Suzuki war.
Es war wahrscheinlich keine echte Suzuki-Trompete.
War eine Yamaha-Trompete. Ja, okay.
Ja, genau.
Aber das mussten wir, glaube ich, schon mal erklären.
Ja, genau. Und Teil des Ganzen ist eben, dass man auch von Anfang an dann in der Gruppe spielt. Was eigentlich sinnvoll ist, muss man sagen. Also das kommt nicht muss nichts können. Du fängst an mit leeren Seitenstreichen und gehst von Anfang an mit leeren Seiten dann dahin und spielst die Stücke mit, die du mitspielen kannst. Und die Größeren, die schon länger lernen, die spielen dann andere Stücke. Es ist immer derselbe Kanon. Es gibt irgendwie, glaube ich, 15 Suzuki-Hefte oder 12 oder so mit, also es ist so eine klassische, richtige Methode mit Stücken und alle lernen sozusagen in derselben Reihenfolge die Stücke. Und das ist schon eigentlich eine super Sache, dass man von Anfang an immer mit anderen zusammen Musik macht. Das finde ich total sinnvoll, weil Musik machen ist was am tollsten ist, wenn man es mit anderen zusammen macht. Und dass man das kann, ohne dass man irgendwas kann am Instrument, das finde ich sinnvoll.
Total. Und damit vermittelt man auch sehr viel Freude. Ja. Glaube ich, aus nur Einzelunterricht und mit CD-Spielen.
Das mit CD-Spielen zum Beispiel, das kam ja auch erst später, ne? Weil du es angesprochen hast. Es gab da natürlich immer mehr Hefte. Also wenn ich hier meine Stegmann-Schule angucke, da schlägst du auf, 4. Seite schon 16, wo du denkst, was, wie ging das denn? Ne? Und heute hast du halt immer irgendwelche duschenden Frösche und dann hältst du irgendwie nur einen Ton aus und im Hintergrund läuft halt der klassische Rumba-Rhythmus. Und du spielst wo ich dann manchmal schon denke, okay, weiß ich nicht, ob man die nicht ein bisschen mehr fördern könnte, die Kinder, aber das ist eine andere Sache, ich bin kein Pädagoge. Aber heutzutage hat man eben oft eine Schule, da ist noch eine CD drin und da kann man wirklich, ja, machen die auch manchmal bei hier jedem Kind ein Instrument oder sowas in der Schule, dass die dann einfach, ich habe einen Bekannten, der lässt dann immer gleich eine Aufnahme mitlaufen. Also die haben 1., 2. Stunde, dann halten die einen Ton aus, im Hintergrund läuft im Prinzip die Melodie, die dazu passt. Er nimmt das gleich mit Computer auf und gibt die CD mit für die Eltern. Und die freuen sich dann so sehr, dass das Kind schon so talentiert ist, schon ein ganzes Stück aufgenommen hat im ersten Unterricht, dass die dann alle Trompete anfangen wollen zu lernen.
Ach, wie aufwendig auch.
Ja, aber von daher ist das ist ja die Methode. Das ist auch cool, dass es das gibt, weil es natürlich am Anfang sehr schnell Erfolgserlebnisse gibt, als wenn man da jetzt Stegmann-Schule spielt.
Ja, und Geige lernen ist natürlich, wenn du damit anfängst, kann auch ganz grauenvoll sein, weil es klingt ja erstmal nicht so toll. Also da einen Ton rauszukriegen, ist nicht so einfach. Ich finde es schon gut. Es hat verschiedene, das führt jetzt zu weit, aber es hat verschiedene Sachen, die gerade jetzt geigentechnisch ein bisschen zweifelhaft sind, aber so als Grundidee nicht falsch. Und ob jetzt irgendwie die Zweijährigen unbedingt Geige lernen müssen, weiß ich auch nicht.
Apropos Klarinette lernen, am Anfang quietschen die ja immer so. Was passiert da eigentlich?
Oh, nicht nur am Anfang. Heute auch noch.
Ja, aber das passiert euch mal okay, aber es ist ja jetzt eher selten, dass das passiert. Aber kannst du sagen, was da eigentlich genau passiert? Weil ich glaube, das kennt fast jeder.
Ja, quietschende Klarinetten, ja, ist ein Klassiker, ne? Also das ist einfach nur lediglich dann, wenn man die Tonlöcher nicht ganz abdeckt, beziehungsweise wenn die Finger nicht ganz präzise drauf sind, dann fängt es an zu quietschen. Oder wenn man den Ton falsch vorstellt, der rauskommen soll, dann quietscht das. Dann überbläst das quasi, ne?
Ach gut, ich habe immer gedacht, das wäre eher so, ihr beißt dann in dem Fall zu fest aufs Blättchen oder irgendwie sowas, weil das klingt immer so, als wäre das dann...
Kann auch sein, aber es überbläst dann im Endeffekt nur zu viel, ne? Dann,
also so wie bei uns Keksen, also das ist im Prinzip wahrscheinlich irgendwie ähnliche
Warum
Geschichte.
Warum Keks denn, das weiß ich auch nicht.
Ja, weil das geht ja jetzt ein bisschen zu weit, wenn wir das jetzt erklären. Also es kiekst im Prinzip, weil du versuchst ja immer mit einer Muskelanspannung genau einen bestimmten Ton anzuspannen und dann muss noch die Luft genau die richtige Geschwindigkeit haben und die Zunge muss noch genau an der richtigen Stelle angestoßen haben. Und wenn dann die Geigen vielleicht später spielen und man ist zu früh.
Das kommt aber nie vor, zum Glück.
Nein. Aber das ist immer das, warum. Dann warten wir auf irgendwas, weil wir nicht wissen, wo es hin muss, dann machen wir und dann spielen wir los. Und wenn dann eben, dann passt es vielleicht manchmal nicht, ne? Das ist halt wie wenn du versuchst, immer auf der Dartscheibe die 50 zu treffen. Das ist halt einfach jedes Mal ein Einschätzen. Mhm. Und manchmal schätzt man besser, manchmal schätzt man schlechter. Da hängen 5 Faktoren dran. Und wenn da nur irgendwas gestört wird durch...
Auch wahrscheinlich Unklarheit. So ein Körpergedächtnis wie bei uns ein Ton treffen, dass man einfach weiß, so fühlt sich das an, da muss ich hin, wenn ich den Ton treffen möchte. Ja. Und wenn man das nicht ganz trifft, dann kiekst es.
Und je höher ist es auch schwieriger, ne?
Die Spannung größer ist.
Nee, ist näher dran, wie bei euch auch. Die Obertöne werden immer kleiner.
Ah, wird enger.
Genau, ganz genau gleich.
Die Abstände sind dann, wenn du mit 0 kannst du oben C, D, E alles spielen.
Und das bei Klarinette auch so?
Ja, schon ähnlich, würde ich sagen. Ja.
Aber ihr habt ja die Öffnung, die Tonhöhe verändert, oder?
Genau, wir haben natürlich die Tonlöcher und damit können wir die Tonhöhe ändern. Aber je höher man wird, haben wir ja auch Hilfsgriffe dann irgendwann. Ne? Das ist wie wahrscheinlich bei Geige und Trompete, was Manu gerade erklärt hat auch. Die Obertönreihe ist näher zusammen, ne?
Ja.
Und dann wird die Triffquote einfach geringer, sage ich mal so.
Ich habe doch neulich mal versucht, das Sopransaxophon, dieses Solo zu spielen von, hast du es nicht gesehen?
Von was?
Habe ich so ein Video gemacht, von Open Sesame, das ist so ein Song, da ist so ein Sopran-Solo drin und dann habe ich gesagt, ja gut, das muss man doch irgendwie spielen können. Und dann habe Pronko mir versucht, das zu erklären und ich finde es so witzig, weil ich davon ausgegangen bin, wenn ich die richtigen Griffe drücke, dann kommt der Ton schon raus. Und dann habe ich einfach, sage ich in dem Video so, wie geht's denn höher? Als wäre das so, es muss ja ganz einfach sein. Man muss einfach nur den richtigen Knopf drücken und dann wird es schon rauskommen. Aber ich bin wirklich davon ausgegangen, dass es einfach so geht. Obwohl es mir natürlich klar sein müsste, dass es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein muss.
Doch, kein Klavier.
Ja, genau. Aber das denken wirklich viele Leute, ne, bei Holzbläser, dass wir halt Griffe haben, die Knöpfe, und dass es dann einfach rauskommt. Aber auch wir müssen uns den Ton vorher vorstellen, weil sonst kommt da komplett was anderes raus. Ne?
Ja, es ist irgendwie eine Oktave zu tief dann immer gewesen. Oder es ist irgendwie gesprungen von einer Oktave in die andere. Ich habe es dann sein gelassen und wir haben es dann anders gelöst.
Lass uns nochmal zurückgehen. Musikschule und dann warst du wahrscheinlich einfach begabt. Hast du Orchester gespielt oder also Blasorchester gespielt? Wie kamst du dazu, Sinfonieorchester zu spielen? Gab es das auch in der Musikschule oder ist es dann, gibt es sowas in den Niederlanden wie Landesjugendorchester? Das Thema hatten wir jetzt ja auch schon öfter mal, Bundesjugendorchester. Irgendwelche Sinfonieorchester, in denen du dann spielen konntest?
Auch eine spannende Frage. Also ich würde erstmal sagen, begabt ja, aber vor allen Dingen sehr ehrgeizig. Weil bei mir stammt vielleicht auch viel der Motivation für Klarinette spielen daraus, dass ich einfach was konnte, was meine Eltern nicht konnten und dass ich das irgendwie ganz toll fand. Und als ich angefangen habe, in dem Blasorchester zu spielen, war ich dritte Klarinette und ich erinnere mich noch, dass ich eine Probe einfach mich vorne hingesetzt habe, weil ich wusste nicht, dass es da eine Hierarchie gab. Ich wusste es einfach nicht. Ich war 9. Und dann wurde mir halt freundlich darauf hingewiesen, dass ich noch nicht so weit wäre. Und da war erstmal das Ziel gesetzt, okay, ich möchte da sozusagen Konzertmeisterin werden, da in einem Orchester und dann mal weiterschauen. So bin ich immer von Ziel zu Ziel gegangen. Symphonieorchester kannte ich gar nicht, bis ich 15, 16 war. Hatte ich nie von gehört. Ich komme nicht aus einer Familie, wo es Profimusiker gibt und mein Vater hat zwar viel Klassik gehört, aber ich wusste auch nicht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Blasorchester und symphonisches Orchester. Ich hatte keine Ahnung. Und dann war es eines Tages so, dass eine andere Klarinettistin aus dem Blasorchester, die war in dem sozusagen Bundesjugendorchester in Friesland dabei und hat gesagt, du, da kommt ein Platz für Klarinette frei, willst du mit? Ich so, ja, kann ich machen. Und dann war ich da mit zu einer Probe und ich war erstmal voll in Panik. Wo sind die Klarinetten? Wo sind die? Wir waren nur zu zweit. Ich habe das Konzept wirklich gar nicht verstanden. Und da musste ich eigentlich ein kleines Vorspiel machen, ein Probespiel. Aber ich hatte so Angst, dass ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Das wird nicht passieren. Da war mein Ehrgeiz dann auch weg. Da dachte ich, das kann ich niemals. Wenn wir nur zu zweit sind, das schaffe ich nicht. Und der Dirigent war ganz nett. Ich habe ein paar Proben mitgemacht, meinte, ja, du kannst erst mal zweite Klarinette spielen. Und ja, dann ist wirklich die Begeisterung für Musik gekommen, weil das war nochmal so eine ganz neue Klangwelt. Ich kannte das nie und ich dachte wieder, wo ist der CD? Was passiert hier? Neue Instrumente, neue Klänge, neue Musik. Da ist die Begeisterung dann erst so richtig gewachsen.
Das heißt, da war nicht Pirates of the Caribbean, sondern so richtig Klassik, oder?
Auch Pirates tatsächlich, aber in einer anderen Fassung natürlich, wo ich auch nicht so viel spielen musste, weil das lag dann alles in den Geigen natürlich, ja. Die schwere Sachen. Aber auch Beethoven, genau, wir haben Beethoven-Symphonien gespielt oder Sätze daraus, weiß ich heutzutage auch. Dachte, wir haben die ganze Symphonie, aber das war dann nur ein ersten Satz oder so. Und ich habe das rauf und runter gehört zu Hause und mit Aufnahmen mitgespielt. Ich fand das so toll. Da ist die Begeisterung wirklich entstanden. Und das ist übrigens auch das Jugendorchester, wo ich unsere jetzige Schlagzeugkollege kennengelernt habe, der Kuhn.
Ach, genau. Wirklich? Genau. Aus diesem Jugendorchester?
Wir kennen uns aus dem Jugendorchester. Ja, wir waren 14 vielleicht. Genau, und er war auch schon dabei. Und da gibt es auch noch Aufnahmen bei YouTube. Da sieht man uns, wo sie so klein sind, sitzen wir im Orchester.
Die sollten wir verlinken.
Unbedingt.
Ja, unbedingt. Für ein paar extra Views.
In den Extras.
Ja.
Sehr schön.
Witzig. Aber das war praktisch ein regionales Orchester oder?
Friesland.
Genau, also Niederlande hat ja auch Bundesland, sage ich mal so, Bundesländer. Provinzen heißt das bei uns. Wir haben 12 Provinzen und die hatten damals auf jeden Fall, jedes Bundesland hatte ein eigenes Jugendorchester. Die haben dann auch so einen Wettbewerb immer gemacht. So einen Landeswettbewerb konnte man dann machen mit dem Orchester.
Mit dem Orchester.
Genau.
Das ist, glaube ich, toll. Auch so ein holländisches Ding. Also es gibt hier natürlich, ja, es gibt es hier schon auch. Aber ich habe
Orchesterwettbewerb.
Das gibt es hier schon. Da sind wir auch dann immer hingefahren oder immer ab und zu mit den Blasorchestern hingefahren. Aber ich habe das Gefühl, dass auch in dieser Brassband-Szene, dass das bei euch viel mehr verankert
total.
Ist mit diesen Wettbewerben und sowas als bei uns.
Ja, nee, das ist ganz, ganz weit verbreitet bei uns. Es geht um Punkte, um Division und ob du aufsteigen kannst. Genau. Oder da wird ganz viel darüber gesprochen. Und das ist auch so diese Ehrgeiz unter den Laien, dass sie da die Beste sein wollen. Und die sind auch super gut.
Ne? Das ist das Krasse. Also die spielen Sachen, da drehst du durch. Teilweise, also auch in diesen Brassbands, die sind dann Busfahrer, aber die sind weltbekannt.
Ja.
Wirklich?
Ja, das ist total krass. Jeder weiß, das ist hier der Eskonettist von der und der Band. Die spielen halt wirklich wie die Teufel, beziehungsweise können sie wahnsinnig gut fuschen.
Kamst du in der Folge davon dann auch in Konzerte oder an Profiorchester? Hast du Profiorchester gehört? Ich weiß gar nicht, gibt es in Friesland ein Berufsorchester?
Nicht mehr. Gab es früher mal, aber wurde leider schon, wie sagt man das auf Deutsch,
rationalisiert.
Rationalisiert?
Ja, geschlossen einfach oder fusioniert.
Ja, vielleicht auch fusioniert, genau. Es gab ja früher in Friesland auch ein Orchester und das wurde leider aufgrund finanzieller Lage fusioniert mit dem Orchester aus Groningen.
Ah.
Also ich war nicht viel in Konzerte, muss ich ehrlich sagen. Ich kannte nur das Jugendorchester. Und das ist auch so eine Sache, ne? Das ist schwierig in den Niederlanden, weil wir kommen aus dem Norden, da gibt es eigentlich außer dem Orchester in Groningen gibt es da nichts. Du hast wenig Möglichkeiten, ins Konzert zu gehen. Und das ist hier grundlegend anders, würde ich sagen, in Deutschland.
Ja. Ihr habt generell weniger Profiorchester?
Ja, also, viel weniger. Viel weniger. Wir haben natürlich 10 Profiorchester. Muss auch sagen, wir sind natürlich auch viel kleiner als Deutschland. Mhm. Aber seit 2007, als unsere Regierung neu gewählt wurde, ist da ganz viel verloren gegangen. Das ist nicht so wie in Deutschland, dass jede mittelgroße Stadt ein Theater oder ein Orchester hat und man da viel Möglichkeiten hat, Programme anzuschauen oder anzuhören. Und das ist wirklich, wirklich ein großer Unterschied.
Das war irgendwie in der Folge von einem Regierungswechsel, dass das da einen Kahlschlag gab sozusagen.
Und komplett. Und der ist immer noch, ne? Also das ist jetzt auch in der Profilandschaft grundlegend anders, dass es viel Teilzeitstellen gibt. Die Leute verdienen halt weniger, sind gezwungen, nebenbei auch noch zu unterrichten oder andere Sachen zu machen. Es gibt einfach keine feste Stellen mehr oder wenig. Und es ist viel, viel schwieriger, da über die Runden zu kommen oder überhaupt erst eine Stelle zu gewinnen. Ich glaube, in den Niederlanden gibt es deswegen auch viel mehr freischaffende MusikerInnen, wenn überhaupt noch Leute sich entscheiden, das heutzutage zu studieren, die da bleiben wollen. Es macht viel mehr Sinn, glaube ich, ins Ausland zu gehen oder nach Deutschland besser gesagt, wo es natürlich hier die meisten Tariforchester gibt, eigentlich weltweit. Das ist ja klar.
vergleichbar. Ich glaube, 130 sind es knapp.
Ja, ich habe es gegoogelt, 129.
Ja.
Genau. Ja, das ist schon sehr besonders, die Fülle an Kulturbetrieben oder also Betrieben, in denen Musik gemacht wird, Orchester, Theater, Oper. Und dass jede größere Stadt ein Orchester hat und auch ein Theater hat, wo Oper stattfindet, das ist schon sehr besonders und natürlich toll. Also wird es, wie ist es gesellschaftlich, wird es als Verlust überhaupt wahrgenommen oder ist es einfach egal? Wie würdest du das empfinden oder wie hast du das mitgekriegt?
Ich glaube, in manchen Kreisen wird es natürlich als Verlust wahrgenommen, aber ich glaube auch, dass das Tempo, womit das alles jetzt passiert, diese ganze kulturelle Kahlschlag, dass viele Leute das auch gar nicht mehr mitkommen, weil auch in Schulen wird zum Beispiel auch nicht mehr immer Musik unterrichtet. Bei mir in der Schule gab es auch eigentlich keinen Musikunterricht, so im, ne, im Gymnasium sozusagen. Ich glaube, dass wir mittlerweile schon auf dem Punkt angelandet sind, dass viele Leute auch nicht mehr wissen, was sie verpassen. Und das macht mich sehr traurig, auch das zu beobachten. Ne? Und in Deutschland ist das kulturell einfach mehr verankert. Das ist mehr in eurer Kultur drin. So auch überhaupt Opern und so, die kommen ja auch aus Deutschland teilweise. Und man merkt das einfach. Bei uns gibt es das gar nicht. Es gibt ja nur ein Opernhaus in den Niederlanden. Also es gibt sonst nur Symphonieorchester, die jetzt noch versuchen, mit wenig Subventionen noch über die Runden zu kommen.
Es gibt nur ein Opernhaus, das war mir jetzt gar nicht bekannt. Also oder dass es wirklich so ist. Ich habe gedacht, ja, gut, es gibt weniger in Holland Orchester.
Nur eins.
Ja, es gibt nur eins in Amsterdam. Ja. Ich habe auch jetzt für diese Podcast-Folge mich nochmal viel auseinandergesetzt mit Kollegen aus Holland. Was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied so? Ne? Und mir war das auch gar nicht klar. Ich habe da nie professionell gespielt sozusagen. Und das ist ein großer grundlegender Unterschied, glaube ich, dass das nicht so in unserer Kultur ist. Ich habe meine erste Open gesehen, als ich sie selber gespielt habe.
Ich auch.
Echt? Ah, sehr gut.
Ich auch.
Ich fühle mich immer schlechter darüber.
Ich habe mit dem Bundesjugendorchester Carmen gemacht. Ich glaube, das war meine erste Berührung mit einer Oper. Ansonsten hatte ich damit auch nichts zu tun.
Witzig. Also ihr wart früher auch, oder warst du viel im Opern?
Viel nicht, aber ja, doch. Also meine Eltern waren schon in Stuttgart in der Oper und ich kann mich auch erinnern, dass ich als Kind immer wieder mit war. Ich fand's eher langweilig, tatsächlich.
Aha.
Ja. Und ich muss auch sagen, ich hatte gerade als Jugendliche und auch noch am Anfang vom Studium echt Mühe mit dieser Art zu singen. Aber das, und das hat sich so richtig erst gewandelt, als ich dann viel selber viel Oper gespielt habe in Karlsruhe, dass man auch ein anderes Ohr entwickelt für diese Stimmen. Und ich, mittlerweile bin ich totaler Freak und totaler Fan von Oper, aber ja, da muss man auch so ein bisschen reinwachsen. Es ist nichts, was einem so zufällt, wobei Carmen oder Tosca oder, weiß ich nicht, also überhaupt Puccini ist ja wie Filmmusik, auch die Stories sind wie Filme und eigentlich verstehe ich nicht, dass das nicht viel populärer ist, weil der Unterschied auch zum Musical, was ja wahnsinnig erfolgreich ist, jetzt so Musical-Theater sind ja auch finanziell und ökonomisch extrem erfolgreich, dass das als so ein Riesenunterschied wahrgenommen ist, wird musikalisch, macht es überhaupt gar keinen Sinn. Es ist wahnsinnig nah beieinander, finde ich.
Aber es braucht trotzdem Wissen, glaube ich. Braucht so einen gewissen Grundkenntnisse, um in die Oper reinzugehen. Ich glaube schon, dass es nicht ganz so zugänglich ist.
Meinst du, ich habe immer den Eindruck, es ist eher so ein, eigentlich eine Hürde im Kopf, also so eine gesellschaftliche Hürde, dass viele Menschen sich nicht eingeladen fühlen, von diesen, weiß ich nicht, dieser Art Tempel oder weißt du, so, das ist so eine soziale Hürde mehr als inhaltlich. Ich glaube, dass viele Leute eigentlich ganz toll fänden, was da stattfinden würden, wenn sie nur einfach mal hingehen würden, wenn sie sich eingeladen fühlen würden. Weil so voraussetzungsreich ist das gar nicht.
Wäre ja interessant, wenn man einfach mal Bohem spielen würde, würde einfach noch ein Saxophon und ein Schlagzeug dazusetzen, ein Drumset. Ob man dann wirklich nicht mehr merken würde, dass es kein Musical ist.
Ja, es gibt doch diese Big Band in München, wie heißt das? Klang, die Bearbeitungen spielen von klassischen Bruckner-Sinfonien, Mahler-Sinfonien, wie heißen die wieder?
Ich habe auch die Tage.
Klangrausch oder so? Nein.
Ich weiß nicht, aber es gibt auch so, es ist SWR oder WDR Big Band spielen Weihnachtsoratorium.
Ist so geil.
Also es gibt eine Seite in mir, die ja sagt, oh, schon irgendwie geil.
Ja.
Und es gibt eine andere Seite in mir, wo ich denke, wir kommen alle in die Hölle.
Ach Quatsch.
Ja, das ist schon, also wach, Weihnachtsoratorium. Ich würde mich nicht dran wagen, das zu verjazzen. Ich würde es nicht machen irgendwie.
Ist auch die Frage, müssen wir immer so innovativ sein, um die Leute ins Theater zu kriegen? Anscheinend ja, aber bis wohin?
Ja, muss man überhaupt was Neues machen oder ist nicht das, was sowieso vorhanden ist, schon neu genug für viele Menschen?
Aber bleiben wir nochmal kurz bei den Orchestern. Jetzt sehen wir mal vielleicht nicht Amsterdam, das ist, wird ja wahrscheinlich die größten Orchester haben, schätze ich mal.
Ja, genau, Amsterdam und Umgebung, genau. Würde ich sagen.
Hast du, wenn du jetzt ein Orchester nimmst, was so ähnlich unserer Größe wäre, sind da die Strukturen, also du sagst, da sind viele Teilzeit, das heißt, du würdest sagen, da könnten die Leute eher weniger komplett davon leben, wenn das unsere Größe hätte? Und sind denn die Größen variabel? Also ist es so, gibt es ein fest angestelltes Stammorchester? Aber das klingt mir ein bisschen so, als wären es eher nicht ganz so viele und man holt mehr dazu.
Das kann ich dir gar nicht so beantworten. Mein Eindruck ist es aber, dass die Orchester einfach kein Geld mehr haben und dass die mit das, was sie haben, irgendwie so viel wie möglich ermöglichen müssen. Und natürlich werden Aushilfen dann bestimmt auch dazugeholt. So, ja. Ich glaube, ein Basisorchester gibt es natürlich immer. Aber ich glaube schon, dass sie viel mit Aushilfen arbeiten müssen.
Okay. Und ich möchte auf die Struktur eigentlich kommen. Da kannst du jetzt auch auf die Struktur in deiner Gruppe kommen, wie es jetzt ist, weil du hast ja noch ein Zweitinstrument praktisch im Vertrag stehen, so nennen wir das bei uns. Ist das da auch so, dass man praktisch hier spielt man vor auf zweite Klarinette oder erste Klarinette oder dritte Klarinette mit Verpflichtung zur S-Klarinette oder Bassklarinette? Ist es da auch so oder gibt es da andere Strukturen? Es gibt ja auch Orchester, die tatsächlich, man fängt mal an und man kann sogar aufrücken.
Nee, ich glaube, das müsste ähnlich sein, so wie ich das hier jetzt einschätze. Das müsste ganz ähnlich sein, wie wir auch in Deutschland.
Okay,
gut. Mit lediglich der Unterschied, dass, glaube ich, in regionalen Orchester, dass es halt weniger Planstellen gibt, ne?
Ja.
Oder 50% Stellen halt eher.
Und in dem Fall muss man auch mehr wechseln. Wenn natürlich weniger Leute da sind, hat man mehrere Stimmen im Vertrag. Also muss man halt.
Kann ich mir vorstellen, aber weiß ich nicht ganz genau. Aber ich denke mal ja.
Muss ja, sonst müssten sie ja ständig Aushilfen kaufen. Wenn du ja drei Solo-Klarinetten hast und keine zweite.
Nein, ja. Die haben natürlich schon die Stellen besetzt. Genau.
Willst du mal erklären, was du bei uns noch spielst, außer die normale Klarinette und wie die Struktur da ist?
Ich spiele Bassklarinette nebenbei und das ist ganz, ganz toll. Das ist auch so eine zweite Liebe für mich geworden. Und wir sind tatsächlich so besetzt, dass wir noch eine Kollegin haben, die auch Bassklarinette spielt. Die spielt sogar ein bisschen mehr Bassklarinette als ich. Die hat mehr im Vertrag sozusagen. Und ich bin angestellt als zweite Klarinette plus Verpflichtung zur Bassklarinette.
Okay, und sie andersrum? Ist sie Bassklarinettistin mit Verpflichtung zur zweiten, oder?
Ich glaube ja.
Okay.
Ich glaube ja, so müsste das sein, so müsste das hinhauen.
Ja, es ist immer so ein bisschen kompliziert, weil bei uns jede Gruppe, sind wir schon mal drauf eingegangen, jede Gruppe ein bisschen anders ist. Ja. Wegen den Sonderinstrumenten, das hatten wir in der ersten Folge schon mal besprochen. Das kann man jetzt nicht wirklich ganz genau erklären, wie es funktioniert. Aber im Prinzip, wenn ihr beide da wärt, würde sie Bassklarinette spielen und du zweite wahrscheinlich meistens.
Genau, richtig, ja. Genau.
Aber Saxophon musst du auch spielen, oder ist das,
nee.
Ist es nur, das musst du nicht, das machst du sozusagen freiwillig, wenn es gebraucht wird.
Das mache ich freiwillig, wenn es gebraucht wird, das ist nicht in meinem Vertrag drin und das kann ich auch gar nicht so gut. Also vom Musical finde ich das noch vertretbar, aber wenn der Chef jetzt zu uns kommt und fragt, ja, wollt ihr das und das spielen, das ist klassisches Programm, da sage ich nein, da gibt es Leute, die das studiert haben, finde ich nicht vertretbar. Ich kann das nicht so gut. Ich habe mir das selbst so ein bisschen beigebracht und für Musical macht das Spaß. Das Saxophon geht auch immer, ne? Das geht entweder an oder aus. Und Klarinette ist immer so ein Gesuche mit Blättchen und so. Und das Saxophon geht immer, das ist ganz toll. Aber ich kann das nicht so gut, dass ich sagen würde, ich spiele das immer. Und das ist auch ganz toll, dass es da die Entscheidung gibt, dass wir immer ablehnen können.
Dass du
können.
Nicht musst.
Nee.
Und machen das die Klarinettisten, weil das gleich funktioniert in der Grifftechnik? Oder warum werdet ihr gefragt, ob ihr Klarinette spielen wollt? Ich so rein
willst du auch mal probieren?
Ja, unbedingt. Ich nehme jetzt Saxophonunterricht bei Astrid.
Vielleicht kannst du das Solo von Open Sesame spielen bei den Basement Boys dann.
Okay, wann? Wie lange habe ich Zeit?
Nachtansichten ist der nächste Gig.
Alles klar. Ja, nee, also mein Bruder hat mal Saxophon gelernt. Mit 16 hat er angefangen. Und das war, also wenn man das anfängt, ist das ja auch ein ganz übles Gehupe. Also wenn man gar keine Ahnung hat.
Ich glaube, natürlich vom Mundstück und das Blättchen, was da drauf ist, ist das recht ähnlich wie Klarinette natürlich. Und die Griffe sind relativ ähnlich. In einem Oktav sind sie komplett gleich. für die französische Klarinette aber. Und in, genau, kann
da
ich gleich...
Da gibt es auch noch Unterschiede.
Ja, kann ich dir gleich erklären. Genau, und in der zweiten Oktave ist es ein bisschen anders, aber das lernt man eigentlich schnell. Es ist so ein bisschen wie eine andere Sprache lernen, finde ich tatsächlich. Ist okay. Ganz spannend, genau.
Aber es ist eine Sprache, die nah dran liegt. Also so
wie Niederländisch-Deutsch.
Genau. Ja,
okay. Nicht Chinesisch.
Okay.
Nicht
Chinesisch. Ja, ich kann vielleicht erklären, es gibt natürlich, wenn wir Instrumente im Vertrag haben, wie du die Bassklarinette, oder manchmal in Trompeten ist Piccolo-Trompete mit drin oder Kornett mit drin, dann bekommt man dazu eine Zulage, weil man natürlich ja was zusätzlich macht.
Ja.
Und dann würde ich aber praktisch diese Zulage jeden Monat in einem kleinen Teil ausbezahlt bekommen. Wenn das aber so ist, das macht jetzt Sinn, weil sie sehr viel Bassklarinette spielt oder jemand anderes sehr viel Kontrafagott spielt, macht das natürlich Sinn. Bei uns ist das ein bisschen anders, weil wir haben Flügelhorn, Piccolo, Kornett, das sind so viele unterschiedliche Instrumente, das müssten sie mir ja alles reinschreiben. Und da würde ich ja jeden Monat praktisch für drei Instrumente, die ich dann nur im Dezember spiele, jeden Monat das zahlen. Das heißt, in dem Fall machen sie es so, dass sie sagen, okay, wenn du das Ding auspackst, dann kriegst du halt dann eben etwas dafür, einen Obolus dafür. Ne? Das heißt, wenn ich Piccolo spiele oder Flügelhorn im Musical, Weihnachtsoratorium auf Piccolo eben, dann wird das eben extra bezahlt. Und bei dir ist es praktisch immer drin. So.
Aber ihr spielt ja sowieso immer zwei verschiedene Klarinetten, oder? Weiß ich das richtig?
Ja, aber das ist natürlich ein sehr kleiner Unterschied. Ne? Das heißt, wir spielen normalerweise meistens auf eine B-Klarinette, die ist in B gestimmt. Und dann haben wir noch eine A-Klarinette, die ist 2 Zentimeter länger, klingt, ganz ehrlich, Leute sagen, das klingt anders. Ich höre es eigentlich gar nicht so.
Okay.
Aber das ist ja historisch bedingt so entstanden, weil Klarinetten wurden ja so gebaut in verschiedenen Tonarten, weil früher konnte man noch nicht so genau die Tonlöcher bohren. Das heißt, man könnte nur Klarinetten machen, die in eine Tonart richtig gut funktioniert hat. Okay. Weil es gab noch nicht so viele Klappen. Heutzutage, die modernen Instrumente haben so viele Klappen und sind richtig präzise gebohrt, dass man jede Tonart drauf spielen kann. Und früher war es halt so, du musstest halt für jede Tonart ein anderes Instrument nehmen. Genau.
Okay, und so wechselt man zwischen B und Kreuztonarten quasi hin und her? Oder wieso B und A? Also für was nimmt man die B-Klarinetten und für was die A-Klarinette? Warum ist es dann jetzt, wenn das doch eh eigentlich alles...
Steht einfach drin.
Was der Komponist einfach entschieden hat. Der Komponist hat dann vielleicht doch aufgrund von Klangfarbe entschieden, so, da ist die A-Klarinette schöner und die kann auch einen halben Ton tiefer. Also zum Beispiel Brahms machte ganz viel auch für diese tiefe Klarinetten. Mhm. Und,
oder der Kopist hatte keinen Bock, so viel Kreuze zu schreiben.
Ja, das kann auch ein guter Grund sein.
Also ich glaube wirklich, dass solche Sachen auch...
Also vorkommen. Wir müssen nie transponieren eigentlich oder seltenst. Also es gibt natürlich mal, dass wir in C lesen müssen, aber meistens wir nehmen einfach die passende Klarinette und greifen dann das, was da steht. Wir greifen immer dann gleich.
Ich glaube, das Thema hatten wir noch nicht, deswegen müssen wir es kurz vielleicht erklären. Transponieren bedeutet, es steht zum Beispiel in C da, du hast aber eine B-Klarinette in der Hand.
Ja.
Die B-Klarinette, wenn man einfach reinspielt und ein C rauskommen müsste, kommt aber ein B raus. Das heißt, du musst,
richtig,
wenn es in C steht, alles einen Ton höher spielen. Das heißt, Astrid liest dann ein C, spielt dann aber ein D und so weiter und so fort. Das ist ja bei uns in Trompeten und in Hörnern auch
ihr
so.
Ihr habt das noch öfters sogar als wir, oder?
Ja, weil wir hatten ja Barocktrompeten.
Ja.
Und die Barocktrompeten waren immer in C-Dur geschrieben, da hat einfach nur einer drüber geschrieben in S. Das heißt, du hast eine Trompete so gebaut, also du hattest ganz viele verschiedene Züge, Bögen.
Aha.
Diese Bögen waren eben länger und kürzer. Du hast halt eben für B einen längeren Bogen drauf gemacht und für S einen kürzeren Bogen drauf gemacht und dann halt dazwischen alle Tonarten. Und dann steht aber immer C-Dur geschrieben. Und du baust einfach die Trompete um, spielst C-Dur. Und heute, manche Komponisten haben das so ausschleifen lassen. Mahler, Bruckner, die schreiben nur noch F und B, weil da gab es mal eine Zeit lang F-Trompeten. Das hat sich dann so über die Jahre ergeben. Aber wir haben in Opern, in so italienischen Opern, haben wir teilweise jede Zeile eine andere Transposition. Dann transponierst du mal eine Terz höher, mal eine Quinte höher, mal eine Quarte höher, mal eine Drittonus ist am schlimmsten höher.
Das hält flexibel im Hirn,
nie,
oder? Ich könnte es auch nicht.
Ja, also man hat vor allem in den Proben das Problem, wenn der Dirigent halt von A nach B springt. Ja, jetzt machen wir nochmal Ziffer sowieso. Also du kannst ja immer reinschreiben hier in A und dann bleibt es erstmal in A. Aber wenn der natürlich irgendwo hinspringt, bis du da gefunden hast, wo irgendwo zwischen den Zeilen da einer so in A hingekritzelt hat, da hast du schon 7 falsche Töne gespielt. Also das ist immer sehr, sehr lustig, in den Proben dann die richtige Transposition zu finden. Und manchmal ist es auch so, du spielst eine Vorstellung, spielst irgendwas in S, hast 2 Takte Pause und willst den nächsten Einsatz spielen und du weißt einfach nicht mehr, was die Transposition war. Innerhalb von einem Takt vergessen, einfach so Blackout. Also eine Oper wäre viel, viel einfacher, wenn man sie nicht transponieren
wenn man
müsste.
Nicht,
für
ja,
uns.
Okay.
Ja, warum könnte man nicht alles einfach umschreiben?
Das kann man machen, müsste sich halt mal einer hinsetzen und machen. Bei den normalen Opern würde ich sagen, ist es wurscht, da spielen wir ja eh alle Tonarten durch. Bei Mozart haben wir oft USB-Stimmen dazulegen mittlerweile. Also das hat irgendjemand gemacht, dass es gibt praktisch die Original und dann gibt es immer eine komplette B-Stimme. Wir spielen immer aus der Originalstimme, weil das für uns viel einfacher ist, die Funktion zu erkennen. Weil ich weiß, wenn ich ein C oder ein D stehen habe, dann ist dieses D hat eine bestimmte Funktion für uns. Das heißt, ich muss es von der Stimmung her anders spielen. Und wenn dann da aber ein Fis steht, was ja eigentlich für uns überhaupt nicht in die Tonart gehört, dann spielt man das Fis an und ist oft so überrascht eher so, ah, ach ja, hier gehört's hin. Aber das D weiß ich, wo es hingehört, weil es ist immer so. Und wir spielen ja auch ab und zu Barocktrompete und da hat man sich einfach dran gewöhnt. Das D ist einfach zu hoch, Punkt. So, das F gibt's nicht eigentlich. Das F ist ja fast ein Fis auf der Barocktrompete. Das gibt's ja eigentlich gar nicht früher.
Das hast mich echt abgehängt.
Ich ja, hier mich auch. Gar nichts. Ich auch nicht. Das ist sehr theoretisch gerade.
Ja. Okay.
Aber Gewöhnungssache auch
ja,
viel. Ne?
Also es ist, auf jeden Fall klingt es extrem kompliziert und man braucht viel Erfahrung, um die Noten überhaupt richtig lesen zu können.
Es ist super schwierig, das zu lernen im Studium, finde ich, weil es gibt Transponieretüden, die alle drei Takte dann einfach eine andere Tonart haben und so weiter und so fort. Aber im Prinzip übst du das ja halt. Du übst es, bis du es kennst. Mhm. Aber dieses Machen, ne, vom Blattspielen, wo du eben gesagt hast, man ist gut vom Blattspielen. Mhm. Also ist es oft so, wenn ich ein Stück angucke, gucke ich das an, wenn da vorne steht in B oder in C. Wir haben auch C-Trompeten, dann mache ich es wieder zu, weil ich weiß, dann kann ich es vom Blatt spielen. Für mich wird es eigentlich erst kompliziert, wenn das richtig fiese Transpositionen hat. Ne? Weil wenn ich weiß, ich muss ständig einen Tritonus höher spielen, dann wird es in meinem Hirn komplex.
Tritonus höher klingt schrecklich.
Das ist auch wirklich schrecklich.
Da würde ich eine andere Klarinette nehmen. Da würde ich eine S-Klarinette oder so.
Ja, also das haben wir ja gar nie. Es gibt jetzt im der vierten Maler gibt es ein Geigensolo. Da ist die Geige vom Solo einen Ganzton höher gestimmt. Das ist die absolute Ausnahme. Nennt man dann Skordatur, wenn es anders gestimmt ist. Und dann muss ich was anderes greifen, als ich dann höre. Und dann
das ist witzig, wie sich der Körper dran gewöhnt
hat. Wirklich, also das habe ich nie, das haben wir fast nie und das ist an sich gar kein schweres Solo, wenn du das auf der normal gestimmten Geige spielst, aber es ist dann noch in so einer Stresssituation, also ich habe es zweimal gemacht bisher, ich finde es ein Höllensolo deswegen, weil ich das überhaupt nicht gewohnt bin.
Aber ist es dann so, weil dieses Solo sehr viele offene Saiten hat oder so, warum würde ein Komponist das machen bei euch?
Ja, du kannst, also die offenen Saiten klingen dann auf anderen Tönen und die Geige klingt anders. Die Spannung ist sehr viel höher und ist damit, hast du einen völlig anderen Klang. Klingt schrill und wild, ja, keine Ahnung. Also,
ich werde darauf achten.
Ja, ich auch.
Ich freue mich schon. Ja. Guck mal, wie du das machst.
Ja, es ist ein Höllensolo. Und weil wir es aber auch nie machen, weil wir das nie gewohnt sind. Wir spielen immer alles in C und es ist halt immer gleich notiert. Die Celli und Bratschen sind ja dann eher mal so, dass sie auch den Schlüssel wechseln. Machen wir auch nie, kommt nicht vor. Also es ist alles immer genau so geschrieben, wie es
ist. Cool, aber der Podcast sind. Kommt doch noch raus, bevor das Konzert ist. Super, können Sie auch mal drauf hören.
Ja genau, ich habe dann zwei Geigen da hängen und muss dann auch in dem Satz wechseln zwischen den Geigen. Und
stressvoll.
Das ist super stressig.
Da haben wir die Frage auch schon abgehakt. Warum hat denn die jetzt da zwei Geigen gespielt in
ja,
dem Konzert?
Ja, die Frage ist, genau, die eine ist anders gestimmt als die andere.
Super, brauchen wir das nicht mehr nächstes Mal zu machen.
Klingt total scheiße, weil ein Halbton höher. Also gut, aber zurück zu den Klarinetten. Ihr habt die A- und die B-Klarinette und dann hast du mal was gesagt von französischen Systemen.
Ja, das ist auch nochmal so eine Sache bei uns. Ne? Es gibt französische Bauweise Klarinetten und deutsche Klarinetten. Und die deutsche Klarinetten, die werden lediglich nur hier in Deutschland gespielt. Und französische Klarinetten überall auf der Welt.
Im Rest der Welt.
Im Rest der Welt. Genau, und das ist halt so ein Ding. Ne? Also wenn du hier Probespiel machen willst und du spielst französische Klarinette, hast du es schwer, sage ich mal so. Weil okay. Die Orchester, die sind meistens so traditionell, die wollen halt den deutschen Klang haben. Und die
Was
bestehen
ist der
darauf.
Unterschied?
Das ist tatsächlich ein klanglicher Unterschied, glaube ich auch. Bauweise erstmal. Und die deutsche Klarinette, die klingen so, wie ihr Klarinette halt kennt, warm und rund. Vielleicht könnte man sagen, die französische Klarinetten klingen etwas nasaler, etwas leichter. Ja, ich habe französische Klarinette gelernt und kam nach Deutschland vor 11 Jahren und hat auch nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ich kam dann bei meinem Professor in einem Erasmus-Jahr und er meinte, ja, Sie müssen jetzt umlernen. Wie umlernen? Ja, wenn Sie eine Stelle haben wollen, dann müssen Sie ja deutsche Klarinette spielen. Ich so, ey, das kann doch nicht sein. Dann habe ich angefangen. Die Griffe sind anders. Du musst bei Null anfangen quasi mit Tonleiter lernen. Und ich habe gekämpft und gekämpft, Schmerzen bekommen in der Hand und nach 3 Monaten aufgegeben. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass wenn ich eine Stelle gewinnen will, dass ich dann eine andere Klarinette lernen muss. Und wir hatten einen Meisterkurs damals von einem Klarinettisten aus dem Concertgebouw in Amsterdam. Der kam nach Detmold und der hat gesehen, wie ich gekämpft habe und hat dann gesagt, so ja, aber wenn Sie das nur machen, um eine Stelle zu gewinnen, dann ist das nicht die richtige Motivation. Hören Sie sofort auf. So, und dann ab dem Tag habe ich wieder meine alte Klarinetten gespielt und einfach Musik gemacht. Und ich dachte, egal, ob ich eine Stelle gewinne, ich will einfach Musik machen. So, alles, was du geübt hast an Probespielkonzerten, das ist so verankert, ne, in den Fingern, also das umzulernen. Es gibt viele, die das machen, aber ich hatte einfach nicht die Nerven dafür, das zu machen.
Und jetzt spielst du noch französische?
Ich spiele französische Klarinetten.
Ach so,
und
jetzt wird mir alles
jetzt
klar.
Jetzt wird dir alles klar.
Ist es uns natürlich total aufgefallen.
Ja, anscheinend nicht. Ich habe natürlich Probespiele gemacht, aber in der Überzeugung so, ich will mit Musikalität überzeugen und ich möchte mich präsentieren, so wie ich bin und mich nicht verstellen müssen. Das hat natürlich zu Schwierigkeit gehabt, dass ich sehr oft bei Probespielen rausgeflogen bin, weil der erste Runde habe ich dann geschafft, so hinter dem Vorhang, aber die zweite Runde, man sieht das auch. Ach so, französische Klarinette, wollen wir nicht. Ist ja auch okay, stand auch in der Ausschreibung, nur deutsches System erwünscht. Und in Bielefeld war das nicht so, nicht beworben. Da war noch ein anderer Typ, der auch französisch gespielt hat beim Probespiel. Und ich dachte, ich mache eh keine Chance gegen 18 deutsche Klarinetten. Aber anscheinend, ja, hat es irgendwie geklappt. Und ich bin noch sehr dankbar dafür, für die Offenheit der Bielefelder Philharmoniker und so.
Bei uns ist das auch Gesetz, auf deutscher Trompete zu spielen, ganz klar.
Ja, stimmt.
Es ist auch nur in Österreich, Deutschland.
Ist die Tradition noch präziser? Also würdet ihr nicht, wenn ihr einen neuen Trompete sucht, die Ausschreibung, dass das egal ist?
Nein.
Warum?
Also das ist hier, ich habe das auch noch nie erlebt, dass man, na gut, vielleicht habe ich nicht drauf geachtet, aber das ist einfach völlig normal, dass man auf deutscher Trompete Haydn-Konzert spielt. Und bei den Probespielstellen, im Prinzip achtet man da auch drauf. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man sagt, ja gut, kannst du auch auf amerikanischer spielen, Bartok-Konzert für Orchester oder sowas, das ist dann ja ein bisschen anders, aber da achtet man schon drauf. Ja, man will ja den Gruppenklang haben, wie du schon sagtest, und das klingt schon ganz anders. Und gerade wenn ich jetzt jemanden suche, der unter mir spielt, also auch oktavmäßig unter mir spielt, meine ich jetzt, ne? Das heißt, ich möchte jemanden haben, der unter mir eigentlich am besten runder und fetter klingt als ich.
Ja.
Weil ich muss die Gruppe führen, wenn da neben mir einer sitzt, der viel schärfer spielt als ich.
Und amerikanisch bedeutet schärfer und weniger rund?
Jein, du kannst damit auch rund spielen, aber es klingt ganz anders. Es ist ein bisschen, es kann wattiger sein, aber es ist direkter. Und dadurch ist der Klang auch nicht so fett. Also der deutsche Klang ist viel fetter. Und das heißt, wenn der zweite unter dir, wenn du gerade bei Mozart oder Beethoven, Brahms, hast du viel Oktaven. Wenn die Oktave unten drunter kleiner klingt, klingst du auch kleiner. Wenn die Oktave unten drunter schön brummt, wie jetzt bei Bosco, das ist ja Wahnsinn, was der für einen Sound hat, da kannst du gar nicht scheiße klingen als erste Trompete fast. Das ist fast nicht möglich. Und deswegen würde ich da total drauf achten, jemanden zu finden, der wirklich auf einer deutschen Trompete auch einen guten Sound hat.
Aber offenbar ist es ja jetzt bei euch in der Gruppe überhaupt kein Thema.
Ich glaube auch, dass es im Endeffekt vielleicht für uns Klarinettisten ein weniger Unterschied ist, dass die Klangvorstellung halt entscheidend ist, also wo man studiert hat. Ich habe auch in Deutschland studiert und ich glaube im Endeffekt, dass es entscheidend ist, wie das in der Gruppe halt funktioniert. Wir spielen in der Gruppe auch alle unterschiedliche Klarinetten, auch Marken, unterschiedliche Marken. Das ist total spannend und jeder macht das, womit er sich am wohlsten fühlt. Und ich glaube, das wäre für mich einfach der Ausschlag, würde der Ausschlag geben, ob das passt in der Gruppe und das passt.
Also hast du erst in den Niederlanden studiert?
Richtig, ich habe in Groningen angefangen.
Ja, okay.
Genau.
Soll sehr schön sein da.
Oh, das ist richtig schön. Ich wollte da auch eigentlich nicht weg, aber also wegen der Stadt.
Ja.
Ah, aber da haben wir noch nicht gehört, wie bist du dann dazu gekommen, das studieren? Da überhaupt, du meintest, du kanntest kein Sinfonieorchester, kamst dann eben in dieses Jugendsinfonieorchester, wo Kuhn auch war, in Friesland. Und wie kam es dann dazu, dass du auf die Idee kamst, das beruflich zu machen?
Das beruflich zu machen. Also es hat sich erstmal so ergeben, die Musikschulen haben geschlossen, weil es kein Geld mehr gab. Und es hieß, oder nicht geschlossen, sondern es kamen dann freischaffende Musiker, Musikpädagogen zu der Musikschule einmal die Woche, die haben unterrichtet. Und das würde bedeuten, ich könnte keinen Klarinettenunterricht mehr bekommen, aber ich würde Gruppenunterricht bekommen von einem Saxophonlehrer. Ich dachte, irgendwie möchte ich das nicht. Und dann habe ich mich schlau gemacht, an der Hochschule als Jungstudentin irgendwie mich einzuschreiben, zu immatrikulieren. Und da ist das ins Rollen gekommen, weil als Jungstudent habe ich dann gemerkt, okay, man kann das studieren. Ich wusste auch gar nicht, dass das eine Möglichkeit war. wenn du damit nie irgendwie aufwächst, du weißt das nicht. Und so kam das ins Rollen. Und ein paar Jahre später war ich dann im Bachelorstudium und habe bemerkt, okay, wenn ich wirklich ins Orchester will, was ich probieren wollte, es gibt hier keine Zukunft. Ich sehe, wie die Orchester hier fusionieren. Ich sehe, wie harte Arbeit das hier ist. Ich glaube, wenn ich nach Deutschland gehe, habe ich auf jeden Fall mehr Chancen. Und somit habe ich dann mich auf ein Erasmus-Semester beworben. Erasmus ist, dass man ein Auslandssemester macht, danach wieder zurückkommt. Und das war so toll. Ich war nach Detmold gefahren für einen Probeunterricht und wurde da genommen. Und ich fand es richtig, richtig toll da, eine sehr gute Atmosphäre. Und da wusste ich auch schon, ich werde das Erasmus-Semester jetzt fertig machen und würde mich hier bewerben für einen Studienplatz. Und so ist das ein bisschen gekommen und da bin ich da reingerollt. Und so kam ich auch viel mehr in Berührung mit Musik nochmal oder mit Orchestern.
Wie lange bist du da gewesen? Hast du dein Studium fertig gemacht, bevor du angefangen hast? Weil ich weiß jetzt, du bist ja dann nochmal in Remscheid gewesen vorher. War das deine erste Stelle?
Nee, das war schon meine zweite Stelle. Also ich habe in Groningen habe ich nur 4 Semester Bachelor gemacht. Und dann bin ich in Detmold wieder eingestiegen in ein Bachelorstudium, auch im 4. Semester, glaube ich, oder im 3. Semester. Und habe dann nach 3 Jahren habe ich einen ersten Zeitvertrag in Hagen beim Philharmonischen Orchester Hagen bekommen als stellvertretend Solo-Klarinette. Dann kam Corona, dann war mein Vertrag abgelaufen und auch nicht mehr verlängert. Und dann bin ich in Remscheid-Solingen gelandet und dachte, ich gebe noch mal einmal Gas und mache viele Probespiele. Vielleicht klappt es dann doch. Und dann kam Bielefeld.
Das heißt, du hast gar nicht fertig studiert oder hast du den Bachelor noch gemacht?
Doch, mein Bachelor hatte ich dann in der Zwischenzeit fertig gemacht. Okay. Aber den Master habe ich jetzt vor drei Jahren jetzt fertig gemacht. Da war ich schon in Bielefeld. Das habe ich dann nebenbei auch gemacht.
Beziehungsweise, du hast aber nie mit uns kooperiert. Wir haben ja mit allen Orchestern, mit Remscheid haben wir schon Kooperation gespielt, mit Hagen haben wir schon Kooperation gespielt. Also du warst in allen Orchestern, mit denen wir eh immer kooperieren.
Doch, ich war dabei. Ich glaube, wir haben einmal Mahler gespielt.
Mahler 2 haben wir gemacht. In Hagen, meinst du?
Oder war es ein anderer Mahler? Ich erinnere mich auf jeden Fall an ein Projekt, wo ich in Hagen gespielt habe, wo ihr auch da wart.
Das war, glaube ich, Mahler 2.
Ich habe nie Mahler 2 gespielt.
Nein?
Nee. Es war irgendwas anderes. Da wart ihr auf jeden Fall bei uns. Das müsste
um. Wir haben zweimal gespielt. Es kann sein, dass es noch andere.
2018 oder so gewesen sein, 2019 vielleicht. Ja. Aber da erinnere ich mich noch auf
vielleicht
jeden Fall.
Vielleicht war Mahler 2 später. Das war da, wo der Feuerwehrmann die Tür zugeschlossen hat. Diese Bühnenmusik des Urlicht gespielt. Mit der geschlossenen Brandschutztür. Ist ja eigentlich ganz leise. Und dann drückte da auf diese Türklinke mit dem Partitur in der Hand und dann guckte er so, es ist zu, was machen wir denn jetzt? Ja, fortissimo, ne? Dann haben wir dieses schöne Urlicht einfach volle Pulle da hinter der Brandschutztür gespielt.
Ja, nee, da war ich definitiv
dann
nicht dabei.
Dann das hätte ich aber mich erinnert. Wir waren zweimal da, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und dann bist du von Remscheid, das war auch ein Zeitvertrag?
Das war auch ein Zeitvertrag, gut. Richtig.
Und da hast du noch unseren ehemaligen GMD Peter Kuhn kurz kennengelernt?
Aber nur ganz kurz.
Ganz kurz.
Der war dort auch Chef?
Der war dort Chef, nachdem er hier dann aufgehört hat. Das war auch die Verbindung, warum wir dann mit Remscheid, er war eine Zeit lang hier und dort Chef, als Übergang, eine Spielzeit. Und da haben wir dann eine Kooperation natürlich zusammen gemacht. Das war natürlich ganz praktisch.
Liegt nahe. Mhm.
Genau. Und dann bist du direkt nach Bielefeld gekommen. Hast hier ein Probespiel gemacht.
Ich musste als Böhm-Klarinettistin, ne, französisches System, du hast keine Wahl. Du musst dich für alles einfach bewerben, wo nicht in der Ausschreibung steht, dass deutsches System erwünscht ist.
Ja.
Also es war teilweise auch ein bisschen so für mich now or never. Also wenn das jetzt nicht klappt, ich wollte noch einmal Gas geben mit Probespiel, dann mache ich auch was anderes, dann macht es auch keinen Sinn mehr. Aber
hättest du was ganz anderes gemacht oder dann mit Klarinette was anderes?
Ich glaube, ich hätte Musikvermittlung gemacht oder was ganz anderes, das weiß ich nicht, aber Musikvermittlung auf jeden Fall.
Stimmt, hast du das nicht auch noch studiert quasi zusätzlich?
Als Nebenfach in Detmold, ja. Genau, das stimmt.
Wird auch gesucht.
Wird immer gesucht, immer gesucht. Irgendwie haben wir Probleme, da Leute zu finden. Gibt weniger als Stellen.
Was ich gerne noch ansprechen würde, ist, dass du ja auch andere Musikstile machst. Wir haben ja zusammen auf einer CD eingespielt. Nicht zusammen, sondern du spielst ein anderes Lied als ich.
Ja, genau.
Aber da wurde mir erst bewusst, dass du überhaupt auch in anderen Gewässern unterwegs bist. Und das hatte jetzt in dem Fall mit Christine Shay zu tun.
Ja, gute Freundin von mir.
Genau, die du natürlich schon aus Detmold kanntest, oder? Nein?
Nicht aus Detmold, aus Bielefeld, aus dem Yoga-Studio.
Ach so, okay. Ich dachte jetzt, ihr hättet zusammen studiert.
Nein.
Ah, nein. Okay, aber du kanntest wieder andere, die auf der CD mitgespielt haben aus dem Studium.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja.
Okay, und ihr habt euch im Yoga-Studio kennengelernt.
Ja, genau. Ganz tolle Sängerin, ganz tolle Freundin.
Ja, genau. Ja, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, es ist eine super CD geworden, sehr abwechslungsreich. Ja. Also jedes Stück ist irgendwie super anders, weil allein schon in jedem Stück irgendjemand anderes mitspielt. Ja. Wir haben auch ja ein Live-Konzert letztes Jahr in Gütersloh gespielt mit ihr und so. Das hat super Spaß gemacht.
Ist wichtig, ne, dass man auch andere Musikstile macht. Genau. Also ich finde das sehr erfüllend auch.
Deswegen, ich finde, es sind nicht so viele, die wirklich das suchen. Man hat auch genug zu tun und es ist immer so ein bisschen das Ding, kann ich das nebenher machen, ohne wirklich das Klassische zu vernachlässigen. Also wenn ich jetzt sehr viel Bandsachen spiele und dann eben Liedtrompete, also sehr hohe Trompete spiele, dann, naja, sagen wir mal so, könnte es sein, dass der Klang etwas rauer wird, wenn ich dann was Schönes spielen muss. Das heißt, man muss das natürlich immer so ein bisschen gucken. Ich suche das ja trotzdem wahnsinnig viel und ich fand das dann sehr schön, als ich mitbekommen habe, dass du das auch machst. Und also du hast ja das gemacht, aber du spielst ja auch noch im Kosma-Orchester.
Kosma, sagt
im
man.
Im Kosma-Orchester.
Genau, ich bin im Kosma-Orchester dabei und das ist ganz, ganz toll. Wir sind eine 7-köpfige Band. Ich bin jetzt letztes Jahr dazugekommen und das ist eine Band, die sich jetzt auch nicht so richtig in eine Schublade, wie sagt man das?
Passt in keine Schublade.
Genau. Ich würde es umschreiben als eher so Weltmusik. Klezmer, viel Klezmer. Mhm. Die Besetzung ist Akkordeon, Gesang, Trompete, Saxophon, Tuba, Euphonium, Klarinette und Schlagzeug. Und
aber Klezmer ohne Geige, geht das?
Ja, das geht. Das geht, auf jeden Fall.
Ich finde, da fehlt eine Geige.
Hast du noch Zeit,
Ich werde es weiterleiten.
Ja, wie gesagt, Kinder sind groß.
Aber das Tolle ist, also da habe ich echt Musik auf eine ganz andere Art kennengelernt. Man kommt zur Probe und die haben auch nicht immer Noten. Die sagen, ja, wir machen jetzt den und den Song. Und ich so, wie geht das? Ja, hör einfach zu und steig ein. Ich habe keine Noten, wir haben nicht gestimmt. Wie geht das überhaupt? Wann denn? Ja, ich gebe dir einfach einen Einsatz. Und immer noch ist es für mich ganz, ganz merkwürdig, weil wir so trainiert sind, darauf zu interpretieren, was wir sehen. Und so richtig loszulassen und wirklich Musik zu machen auf diese Art und Weise, das öffnet komplett neue Türen. Und ich finde, auch im Orchester macht es einem viel freier. Man steht da ohne Pult. Und man macht einfach, und die Leute tanzen und du machst einfach mit. Und es ist auch egal, wenn da mal vielleicht ein Ton nicht so sauber ist oder dass du kurz vergisst oder so. Aber es ist einfach so befreiend. Der Unterschied für mich zum Orchester ist, dass du wirklich, wirklich dich nicht auf Noten verlassen kannst. Du musst diese Musik einfach kennen, so richtig durch und durch kennen. Und oft im Orchester gibt es auch nicht immer die Zeit dafür, so eine ganze Oper von vorne bis Ende auswendig singen zu können. Zum Beispiel für uns so im Orchester, ne? Dass wir diese Stimme einfach auch lesen können teilweise und interpretieren. Und da muss man wirklich ganz genau ja, diesen Songs kennen, um mitzuspielen.
Und ihr probt dann regelmäßig einfach jede Woche oder wie ist das?
Ja, wir versuchen so 1 bis 2 Mal im Monat auf jeden Fall zu proben. Wir haben dann ein Setlist, was wir jetzt fertig haben und proben das. Und das ist auch toll, wir verfeinern das auch immer noch. Es klingt kein einziges Mal gleich. Dann denkt jemand sich aus, oh, da könnte ein Solo doch toll sein. Oder hier wollen wir irgendwie noch was anderes machen oder kürzer oder länger machen, Intro. Und das passiert dann. Und es ist ganz
magisch.
Und was
sind das für Leute? Sind das noch andere Kollegen oder sind das Leute aus der freien Szene? Oder?
Leute aus der freien Szene.
Aber in Bielefeld?
In Bielefeld. Mhm. Ja.
Auf deinem Geburtstag habe ich wieder einige Leute dann kennengelernt irgendwann.
Ah ja,
da habe ich auch Christine kennengelernt und so. Also so kommt das natürlich, dass man da so ein bisschen immer mehr rein. Und ich finde, das, mir macht das total Spaß. Und da geht es mir auch nicht um irgendwie, möchte auch kein Geld für haben oder sowas. Ich gehe da gerne hin.
Ein Hobby und das, sozusagen
genau. Und
auch.
Für mich soll das bitte auch ein Hobby bleiben, weil dann macht es mir wirklich Spaß. Ich versuche es trotzdem so gut wie möglich zu machen. Ist jetzt nicht so, als wäre ich... Nicht, dass
Nein,
du denkst.
Das ist ja klar, man hat ja seinen eigenen Anspruch an sich, aber das ist ja da trotzdem nochmal eine andere Geschichte, wenn du bezahlt wirst, dann hat man einen anderen Anspruch, ist einfach so.
Hast du denn im Studium Kontakt gehabt zu anderen Musikstilen? Hatte man das irgendwo, weiß ich, wie ist das in den Niederlanden?
Nee, in den Niederlanden jetzt noch nicht so richtig, weil da habe ich nur wie besessen geübt jeden Tag. Ich hatte da kein Sozialleben. Aber in Deutschland bin ich dann in Detmold in eine WG gezogen, wo es 7 andere MusikerInnen gab, von verschiedensten Stilrichtungen, auch Tonmeister. Und die haben viel Jazz gemacht und gehört. Und so bin ich da schon rangekommen oder ein bisschen mitgespielt auf eine Party oder so. Aber ich dachte nie, ich bin gut genug. Man denkt immer so als klassische Musiker, ich bin nicht gut genug für irgendwas.
Man ist halt der Klassiker, ne?
Ja, ist halt der Klassiker. Ja.
So ist man, sind wir alle sozialisiert.
Ja.
Also, geht von klein auf, geht es immer nur darum, Dinge zu können und gut zu sein. Und das ist völlig andere ganz
genau. Das versuche ich jetzt gar nicht mehr, weil es geht einfach um Musikalität und bin sehr dankbar darüber, dass es jetzt in Bielefeld sich neben dem Orchester noch Möglichkeiten ergeben hat, auch Musik zu machen und auch auf der Bühne zu bringen, auch wenn es gerade immer noch so ein bisschen so unbekannt für mich ist, sozusagen.
Unbekanntes Töre.
Ja, genau.
Aber ich finde, um dich zu ermutigen, ich finde, du machst das sehr gut, auch mit dem Saxophon in den Musicals und so. Ja. Das macht total Spaß, mit dir zu spielen. Das
sehe ich genauso.
Und du solltest das ruhig ausbauen. Also vielleicht müssen wir, ich bin ja immer dran, dass wir mal wieder diese Big Band aufbauen.
Ich weiß nicht, ob ich das kann.
Doch, du musst ja nicht gleich erstes spielen. Du kannst ja erstmal mit Swing.
Ja,
genau. Und wenn ich jetzt bei dir Saxophon lerne, dann kann ich...
Ja, dann kannst du auch.
Werde ich angelernt.
Genau. So, da kriegen wir schon ein paar zusammen.
Das wäre doch toll.
Ich finde ja Big Band fände ich toll, wenn es das gäbe. Es ist auch für die Kollegen ja immer toll, wenn man nochmal eine kleinere Formation hat, wo man sich anders begegnet, anders miteinander Musik macht. Auch Kammermusikreihe ist total wichtig. Auch da bist du ja engagiert im Orchester. Also es gibt ja jetzt in der nächsten Spielzeit, glaube ich, 9, 8 Kammerkonzerte. Kann man auch im Abo buchen, sozusagen in der Oetgerhalle im kleinen Saal. Und zum Großteil spielen Kolleginnen und Kollegen aus dem Orchester diese Kammerkonzerte und das organisieren wir selbst. Und da bist du im Ausschuss sozusagen. Du und Jana, ihr organisiert es oder tragt die Programme zusammen und sortiert die Vorschläge.
Genau, also zusammen mit unserer Geigenkollegin Jana mache ich das schon seit ein paar Jahren. Und was immer ganz, ganz toll ist, ist, dass egal wie viel Dienst wir auch haben, die Leute bewerben sich trotzdem schon zahlreich für die nächste Spielzeit. Wo ich immer denke, boah, ob sich jetzt noch Leute anmelden würden für diese zusätzliche Sachen, so Kammermusik zu spielen und Probenaufwand. Aber wir sind immer ausgebucht.
Das ist total toll, dass du das machst und total wichtig, weil ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo das nicht so gut lief und das läuft scheinbar sehr gut, was ihr da macht. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist
gerne.
Ein wichtiger Job.
Ja, und es macht auch Spaß und es macht auch Spaß, jedes Mal zu sehen, wie gut besucht die Konzerte sind. Ne? Auch ein großes Dankeschön an die BesucherInnen. Ja. Die sind meistens voll. Und das macht natürlich für uns dann noch mehr Spaß zu spielen. Und es gibt gerade auch viele neue KollegInnen im Orchester, die auch richtig viel Lust haben und die selber irgendwelche Ideen haben, auch mit Moderation und vielleicht ein bisschen anders als ein Standardkonzert. Und das ist ganz toll, dass man da in diesen Kammerkonzerten auch ein bisschen ein Stück weit Freiraum hat, das so zu gestalten, wie man möchte. So ein carte blanche eigentlich.
Ja, genau. Man kann dann auch selber mal überlegen, was möchte ich eigentlich spielen? Was ist ein sinnvolles Programm? Worauf hätte ich Lust? Welche Komponisten möchte ich spielen?
Genau.
In welcher Besetzung möchte ich spielen? Es macht Spaß.
Und nochmal zum Thema Besetzung, ist auch ganz spannend. Ich habe jetzt überlegt, dass wir Ende Juni ein Kammerkonzert machen. Und da hätte ich zum Beispiel ganz viel Lust, alle Nebeninstrumente jetzt im Vordergrund zu stellen. Das heißt Piccolo, Altflöte, Englischhorn, Bassklarinette, Essklarinette oder einfach komische Besetzung. Auch gerne irgendwas mit Gitarre, Saxophon, Blechinstrumente, so die Instrumente, die man normalerweise nicht hört und vielleicht mal so eine andere Stückwahl auch überlegt. Und das ist jetzt für Ende Juni geplant und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Wir sind am Brainstorm, was wir da spielen und was wir spielen können, weil das ist auch gar nicht so einfach.
Wir hatten auch mal ein Konzert, wo jeder das macht, was er eigentlich nicht kann. Und da gab es dann so Sachen, dass Steffi Kostenbader hat dann auf dem Flexatron die Mondscheinsonate gespielt.
Was denn Flexatron?
Flexatron, kennt ihr das, dieses Schlagzeugding, was so macht. Da drückt man so drauf und dann wird es höher.
Ja.
Da ist so ein Ball, der gegen so ein Blech schlägt.
Ja.
Ding, 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 ding. Und wenn du es drückst, dann wird das Blech höher und tiefer.
Ist auch ein Ligeti drin jetzt.
Genau, ist auch ein Ligeti. Ist ein super Instrument. Okay. Also neben dem wirklich mein Lieblingsinstrument. Und dann haben wir Schlagzeug gespielt und zwar auf Stühlen und Alphorn haben wir gespielt, Alphorn-Trio. Es haben auch irgendwie 3 Cellistinnen haben auf einem Cello gespielt.
Aber nicht in der Kammermusikreihe, oder?
Kammermusikreihe, es war ein Konzert, das hieß dann statt Philharmoniker solistisch, Philharmoniker so lustig oder so.
Wichtig.
Ja, es war super, es war irre,
witzig.
Total Spaß gemacht.
Meinst du, das müssen wir nochmal wiederholen?
Ja, auf jeden Fall, das war wirklich cool, weil da haben die Leute sich Sachen einfallen lassen, das war irre.
Okay,
so was könnte man ja eigentlich auch für unseren Jubiläumstag nochmal überlegen, oder? So für die Pop-Up-Konzerte. Mhm. So ein bisschen eine andere Besetzung.
Der Trommelkurs.
Body Percussion.
Ja, da kriege ich eher Pickel. Oh. Ich habe ja auch mal Musikvermittlung ein bisschen gemacht in Detmold. Und
stimmt, ja.
Body Percussion war das, wo es mich gekillt hat. Da bin ich wieder ausgestiegen.
Das kommt direkt nach Barocktanz?
Ja. Exakt.
Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich irgendwo Videos herkriege, wo sie überhaupt Tanz gemacht hat in Basel.
Ich bin so alt, damals gab es keine Videos.
Katrin, wir müssen noch eine Frage beantworten.
Ah, was denn? Von Hörerinnen und Hörern?
Richtig. Die Frage ist, wenn der Dirigent bzw. die Dirigentin auf die Bühne kommt, dann bekommst du ja die Hand gegeben. Und die Frage ist, warum du? Und die Frage ist, warum die Person daneben auch?
Die Tradition ist auf jeden Fall, der Dirigent oder die Dirigentin kommt auf die Bühne und gibt dem oder der Konzertmeisterin die Hand, quasi stellvertretend als Begrüßung fürs Orchester. Das ist ja auch so ein bisschen die Rolle des ersten Konzertmeisters, Konzertmeisterin. Manche Dirigenten geben dem Stellvertreter, der Stellvertreterin, die am ersten Pult innen sitzen, auch noch die Hand. Das ist hier ziemlich normal. Kalajdzic hat das immer gemacht. Robin Davis macht das jetzt auch und die ganzen Kapellmeister eigentlich meistens auch. Das ist nicht zwingend notwendig, aber ist sozusagen dem geschuldet, dass die Person neben mir ja auch einen Konzertmeistertitel hat, sag ich mal. Also die Funktion ist, wenn ich nicht da bin, dann dieselbe. Sitzt die Person, die jetzt vielleicht neben mir sitzt, sitzt dann auch mal vorne und hat eine ähnliche Rolle. Da gibt es zwar die Hierarchie, aber sagen wir, ansonsten haben wir ähnliche Funktionen in ganz vielen Zusammenhängen und deshalb gibt man der Person daneben dann auch noch die Hand. Das ist einfach eher das ist dann besonders höflich.
Ich wollte auch gerade sagen, ich würde es wahrscheinlich auch dann machen, weil ich einfach nicht unhöflich sein würde. Also es ist irgendwie, man geht an einen Pult, gibt einem die Hand und der andere ist irgendwie nicht. Ja, und das ist, muss man sagen, das ist natürlich wirklich von Dirigent, Dirigentin völlig unterschiedlich zum nächsten, der nächsten. Ja. Manche lassen jeden aufstehen.
Ja.
Der nicht irgendwo
genau,
die Pause
andere,
falsch gespielt
ja.
hat und bei manchen darf man gar nicht aufstehen. Das ist natürlich immer.
Ja, das ist ja genauso mit diese Traditionen und Gewohnheiten von nach dem Konzert. Wen lässt man wann aufstehen? Wann steht das ganze Orchester auf? Und eigentlich ist es ja so, es sei denn, ich werde extra aufgefordert, für ein Solo aufzustehen, ist es ja eigentlich so, wenn ich aufstehe, müsst ihr alle mit aufstehen. Das ist ja auch so gelernt. Ne? Ich kann das steuern. Kann mich immer aufstehen und wieder hinsetzen, aufstehen, wieder hinsetzen. Würde ich gerne mal machen. Aber das wäre so lustig.
Auf und nieder, immer wieder. So haben wir es gestern gemacht.
Ja, genau.
Also, ich finde es immer am schönsten, wenn Leute mit aufstehen, wenn du alleine aufstehen sollst. Man sieht es eigentlich. Also eigentlich ist ja, gibt Dirigent meistens dir die Hand und lässt dich aufstehen, ist eigentlich erstmal so okay.
Ja, Kalajdzic hat dann immer wirklich, im Applaus ist das ja dann eigentlich recht laut,
ja.
Dann immer gerufen, und jetzt Katrin alleine?
Aber das hören wir hinten nicht und da gab es so bestimmte Leute, die immer wieder alleine aufgestanden sind, was sehr, sehr zur Belustigung, oder? Jemand, der vor mir saß, der schon öfter aufgestanden ist, wenn ich aufstehen soll, da spielst du dir spielt sich krumm.
Ja.
Und es ist irgendwie klar, okay, du darfst als erstes aufstehen, weil du heute besonders viel gespielt hast oder sowas. Und dann kriegst du das Ding und vor dir steht irgendjemand so auf. Okay, alles klar.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, genau, danke für den Applaus.
Das ist immer sehr lustvoll, wenn man da hinten steht und dann so, super.
So habe ich auch mal einen Blumenstrauß wirklich ins Gesicht geworfen bekommen vom Solisten, weil ich dachte, das ist auf jeden Fall für den Flötisten vor mir gemeint. Ich war Solo-Klarinette, aber ich habe das gar nicht gecheckt.
Man sieht es
teilweise. Ja, der hat geworfen, aber man sieht es teilweise echt schwierig, wer angeschaut wird.
Ja, wenn man so in einer Linie hintereinander
ja,
sitzt,
das ist
voll.
Schwierig.
Total schwierig, ja.
Das stimmt.
Genau, also das sind so Traditionen, die sind so gewachsen. Es ist wie, wann darf man klatschen, wann nicht. Nicht zwischen den Sätzen und so. Ne? Also das ist ja auch was Leute eben fernhält, muss man ja sagen. Also was auch immer wieder versucht wird, klassische Musik in anderen Kontexten, eben vielleicht auch mal so Launch-Charakter oder mit irgendwie anderen Formaten, um eben den Inhalt der Musik anders zu transportieren, jenseits von diesen etwas steifen Traditionen, finde ich, hat total seine Berechtigung, weil das ist, ja, versteht ja keiner, warum das jetzt alles so sein
Vielleicht können
muss.
Wir eine Podcast-Folge nur so Orchesterknigge, Konzertknigge. Was darf man nicht? Fände ich auch sehr lustig.
Ja, das wäre lustig. Die Frage ist, wen laden wir uns da als Fachfrau, Fachmann dazu ein? Das können wir uns noch überlegen.
Ja, wenn noch weitere Fragen sind, wir sind immer offen. Wir freuen uns über jede Zuschrift. Und
Kommentare. Alles ist willkommen. Wir freuen uns sehr, auch eine Rückmeldung zu kriegen.
Wir haben schon über 1000 Aufrufe auf die letzten zwei Folgen. Und das ist natürlich, finden wir, sehr schön.
Ja.
Es ist toll, dass so viele den Podcast hören. Wir haben uns auch schon sehr über Zuspruch gefreut, wenn es persönlicher Art irgendwo in der Oetkerhalle oder in der Stadt wird man angesprochen. Das ist natürlich toll, dass es irgendwie so gut ankommt. Und ich glaube, die Folge jetzt mit dir, Astrid, die wird super.
Ja.
Es war mir eine Freude.
Es hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Es war sehr lockere Atmosphäre, so wie wir das, genau wie wir das wollen.
Das war total spannend. Nochmal auch ganz andere Aspekte mit Musikstilen, die wir noch nicht kannten bisher. Freie Szene in Bielefeld.
Und
lebendig.
Auch in den Niederlanden.
Und in den Niederlanden, genau. Unser Orchester wird immer internationaler. Das ist ja eine Entwicklung, die generell wahnsinnig an Fahrt aufgenommen hat und kaum noch deutsche Kolleginnen und Kollegen, die wir einstellen. Aber das macht's bunt und spannend. Und diese Folge wird erscheinen im April. Das ist der letzte Podcast vor unserem großen Jubiläumsmonat Mai.
Und damit auch die letzte Chance, Ihnen nochmal nahezulegen, auch zu unserem Jubiläum zu kommen oder zu sagen, was wir da alles vorhaben.
Genau, das Herzstück des Jubiläums im Jahr 2026 sind die ersten 3 Wochen im Mai. Dieses Jubiläum geht los mit dem eigentlichen großen Jubiläumskonzert am 3. Mai. Da spielen wir Mahler 4 und Janáček Sinfonietta und geht dann weiter Schlag auf Schlag. Gleich am nächsten Tag ist das Jubiläumskammerkonzert. Vielleicht kannst du als Organisatorin der Kammermusikreihe, Astrid, noch was dazu sagen.
Wir haben für das Kammerkonzert jetzt möglichst auf bunt eingesetzt. Also wir wollten jetzt jede Instrumentengruppe da irgendwie programmieren. Und ich glaube, es wird ein richtig schönes Programm, vielfältig und vielseitig. Und ich würde mich freuen, da richtig viele Leute zu sehen.
Und weiter geht's dann mit einem Filmkonzert am 9.5., At the Movies, was dann am nächsten Tag nochmal als Kinderkonzert an unserem Festtag, das ist dann der besondere Tag, der 10.5., da feiern wir den ganzen Tag Geburtstag, da wird es dann ein Kiko geben mit den beiden Mäusen, die man schon aus gewissen Produktionen kennt, die dann eben auch mit uns diese Filmmusik bereisen werden. Was genau passiert, das wissen wir auch noch nicht, das wird auf jeden Fall immer sehr spannend mit den beiden.
Das ist immer sehr, sehr lustig, die Mäuse sind super.
Ja. Ja, und an dem Tag gibt es abends noch ein Side-by-Side-Konzert, wo man sich bewerben, ich sag jetzt mal konnten, weil es waren so schnell so viele Zuschriften, dass wenn dieser Podcast rauskommt, bestimmt alle Stellen besetzt sind.
Also ja, man konnte, es war Wahnsinn, wir sind überrannt worden mit Anmeldungen. Es tut mir auch leid für alle, die jetzt später erst versucht haben, sich anzumelden. Ich denke, wir werden auf jeden Fall versuchen, das Format zu wiederholen, in anderem Zusammenhang oder vielleicht ein extra Konzert zu machen, wo wir nur ein Side-by-Side-Projekt machen, wo alle, die wollen, gemeinsam mit uns auf der Bühne sitzen und ein Stück erarbeiten und dann im Konzert spielen. Das machen wir an diesem Tag in einer ganz schnellen Version. Wir machen eine Probe und dann einen öffentlichen Durchlauf wie ein Konzert in der großen Halle, in der Oetker-Halle mit Dvořák 9. 9. Sinfonie oder Auszügen daraus, muss man eigentlich sagen, ist ein bisschen zusammengekürzt. Genau, der Tag wird bunt und voll. Wir machen ganz viele verschiedene Aktionen und es ist wie so ein Tag der offenen Tür des Orchesters in der Oetker-Halle. Da kann ich auch nur ermuntern zu kommen. Das wird super lustig. Wir machen eine Live-Podcast-Folge. Mit Ingo Börchers wird es ein Format geben, dem Ingo das Orchester erklärt und wir werden ganz viel Musik machen. Es wird eine Tombola geben.
Astrid wird Instrumente aus Gemüse bauen.
Ja, das stimmt.
Ja. Und man kann Instrumente eben bauen bei dir und man kann Instrumente ausprobieren.
Eher für Kinder gedacht.
Aber auch alle anderen, die wollen, würde ich sagen, oder? Also Instrumente bauen auf jeden Fall
auch,
oder?
Kann man auch.
Ja. Aus was baut man so Instrumente? Also Maracujas sind, glaube ich, schlecht.
Maracujas sind schlecht, Mangos auch, aber wir überlegen uns jetzt Möhren und Karotten, um sie zu Flöten auszubauen.
Möhren und Karotten ist das Gleiche.
Nee, du meinst Gurken.
Nee, einfach Karotten. Ich wusste nicht, also was der Unterschied ist zwischen Möhre und Karotte.
Es gibt keinen. Das gleiche Gemüse, es ist nur unterschiedliche Sprache, je nachdem Norden oder Süden.
Wirklich? Ja. Habe ich nie gewusst. Dann wiederhole ich das nochmal. Wir bauen auf jeden Fall, aus Möhren wollen wir Flöten bauen. To be continued.
Sehr spannend.
Sehr spannend.
Und es gibt Speed-Dating und es gibt Kaffee und Kuchen.
Ja, und so ein Jubiläumswein. Und also wir haben uns tierisch ins Zeug gelegt. Es wird auf jeden Fall ein lustiger Tag. Ich freue mich tierisch drauf.
Und der Abschluss ist dann das Sinfoniekonzert, was danach kommt am 15. und 17. Mai mit Tschaikowski Violinkonzert und Beethoven 3. Das wird praktisch dann der Abschluss sein. Und wir freuen uns, Sie endlich mal live zu sehen. Oder vielleicht freuen Sie sich ja, uns mal live zu sehen.
Ja,
die uns noch nicht kennen und uns vielleicht jetzt schon gehört haben.
Ja.
Bis dahin wünschen wir erstmal alles Gute.
Ja, und danke fürs Zuhören. Danke, Astrid, fürs Hiersein.
Es war mir eine Freude.
Es war sehr schön und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tot ziens. Ich habe genoten von deze podcast en ik hoop jullie allemaal te zien bij het jubileumsfeest van de Bielefelder Philharmoniker.
Das war niederländisch.